Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Smürek trifft. Herzlich willkommen auf Radio Potsdam. Herzlich willkommen im Sonntagvormittag. Ich habe traditionell Gäste in meiner Sendung, die etwas mit Potsdam zu tun haben oder die etwas in Potsdam zu tun haben. So auch mein nächster Gast. Von ihm weiß ich, dass er in Potsdam zu tun hat und das auch regelmäßig und zwar genauer auf der Bühne des Nikolaisaals. Sie ist Musikerin, Sängerin, Texterin, Produzentin und gefeierter Gast der großen Samstagabendshows. Ob es noch weitere Verbindungen zu Potsdam gibt, worin sich eigentlich der Erfolg von Drei Haselnüsse für Aschenputtel begründet und ob ihr Name ein Künstlername ist, das und viel mehr frage ich sie heute und deshalb freue ich mich, dass ich die Gelegenheit habe. Herzlich willkommen in meiner Sendung. Herzlich willkommen, Ella Endlich.
Hallo, freue mich, dich zu sehen.
Für mich ist heute eine Premiere, das erste Mal eine Smürek trifft Sendung in einem Tonstudio, als ich nach deinem Lieblingsplatz gefragt habe für diese Aufzeichnung. Da hast du das Studio angegeben, es liegt in Berlin und scheint demnach ein Ort zu sein, an dem du dich besonders wohlfühlst. Warum?
Ich liebe diese Atmosphäre. Erstmal steht das alte Piano meiner Großmutter hier, an dem Papa und ich auch ganz viel üben und spielen.
Wenn ich das kurz beschreiben darf, so richtig mit Kerzen dran, ne? So, ist echt cool.
Genau, also es ist ein richtig schönes so ein Salonklavier, auf dem auch mein Vater schon das Klavier spielen gelernt hat. Und hier proben wir für unsere Weihnachtstour, die wir jedes Jahr veranstalten und ja, spielen Weihnachtslieder.
Das ist also wirklich so ein bisschen wie ein Zuhause. Wir können es ja mal noch ein bisschen versuchen weiter zu beschreiben für alle, die, die sich es nicht vorstellen können, weil es ja Radio kann man ja nicht sehen. Wenn ich an Studio denke, dann denke ich natürlich an ein Studio in der Brandenburger Straße, Radio Potsdam, aber ein Tonstudio, wenn ich an ein Tonstudio denke, dann sehe ich immer die Sängerin von ABBA vor mir und zwar Agnetha und Anna Fried hießen die, glaube ich, wie die mit Kopfhörern da so einen Song einsingen. Das ist so mein Bild von einem Tonstudio, was als erstes kommt. Aber wie sieht es hier aus? Wollen wir es nochmal ein bisschen beschreiben?
Also hier ist es gemütlich und schwummrig und wir haben unsere ganzen Erinnerungsstücke an einer großen Wand. Dinge, die uns Kraft geben, auf die können wir immer schauen. Kleine Pokale, ein alter DDR-Pokal von meinem Vater, der Bong sozusagen, wie er immer sagt, tolle Sendung, die er damals mit H&N, seinem ersten Projekt machen konnte, aber auch Freddie Mercury vor einem Massenposter, die uns hier irgendwie das Gefühl vom Publikum geben, denn dafür machen wir das ja alles hier, ne? Wir werden irgendwann damit auf der Bühne stehen, erinnern uns einfach an das Schöne in unserem Job und hier gibt es auch eine Glaswand, da schaut man dann durch und da hinten steht dann der Sänger, meistens stehe ich da und schaue in das freundliche Gesicht meines Vaters und natürlich gibt es auch Meinungsverschiedenheiten über Dinge. Und auch die tragen wir hier aus. Also hier wird gelebt, geatmet, gespielt.
Cool, und ein Haufen Gitarren, ne? Haben wir ja auch eins, zwei, drei, also schon eine Menge, ne?
Ja, richtig viele Gitarren. Das gehört irgendwie zum Programm. Mein Vater wird im Konzert dann auch sehr oft die Gitarre wechseln, weil er sich irgendwie ausgesucht hat, zu jedem Stück irgendwie einen anderen Gitarrensound anzubieten, was total schön ist, weil er da richtig ausgefuchst denkt.
Wir haben es jetzt schon so ein bisschen zum Teil verraten. Norbert Endlich, der Papa, ist Komponist und Musikproduzent, hilft also hier auch mit und arbeitet mit dir zusammen. Insofern dürfte das Thema Musikstudio dir ja auch schon so ein bisschen länger vertraut sein, so ein bisschen deine Kindheit hinein. Wie musikalisch war deine Kindheit?
Ich würde sagen, sehr musikalisch. Mein Vater hat ja die Gelegenheit gehabt, in den großen Hansa-Studios auch zu produzieren. Und als wir dann alle uns im Westen Berlins eingefunden hatten, spätestens da bin ich da immer ein- und ausgegangen in den Hansa-Studios am Potsdamer Platz.
Da ist so, glaube ich, Coldplay, Depeche Mode, Herbert Grönemeyer, so die ganzen Namen, ne?
Genau, U2, David Bowie, genau. Und ich durfte auch Jon Bon Jovi kennenlernen damals, da war ich 12. Und das war legendär für mich, weil er einfach so wahnsinnig toll und freundlich war. Und habe dann so das alles mitbekommen, so von der Pike auf, ne, was das bedeutet, mit einem Künstler einen Studiotag zu haben. Das habe ich früh mitbekommen.
Du hast in deiner Schulzeit Gesangs- und Tanzunterricht erhalten. Mit welcher Idee? Später mal Sängerin werden, die tanzen kann oder eine Tänzerin, die auch mal singen kann?
Ja, das hatte eigentlich noch überhaupt gar kein Ziel. Das war einfach die bloße Freude an der Bewegung. Mein Vater hat das, glaube ich, ganz früh geschnallt, dass ich mich ganz gut bewegen kann und ein gutes Rhythmusgefühl habe. Und er hat gesagt, das ist das A und O. Egal, was du mal machst in deinem Leben, Timing. Und da hat er recht behalten, ne? Egal wo ich dann später hingegangen bin, sei es auch im Theater, was Sprache angeht, was das Zwischenmenschliche angeht, Timing ist so wichtig. Und wenn du da ein bisschen dich vorbereitet hast, ist gut.
Habt ihr auch zu Hause musiziert?
Ja, ich glaube, aber mein Vater war so ein bisschen müde, zu Hause dann auch noch Musik zu machen. Ne? Der hat die typischen Studio-Ohren, die bluten dann einfach irgendwann. Der kam abends nach Hause, hat sich, wir haben uns unterhalten oder ne, hat noch über die Songs, die er geschrieben hat, gesprochen, über die Texte, über die Erfahrungen und so. Aber ja, der hat mich dann eigentlich eher gefördert, dass ich mich bewegen konnte, dass ich Ballettunterricht hatte zum Beispiel. Oder auch Stepptanzunterricht mit 12 Jahren, was irgendwie was Besonderes ist, weil das muss ein Kind schon auch selber wollen oder es muss ein großes Vorbild geben. Und da habe ich natürlich 42nd Street gesehen, das war das erste Musical, das ich sehen durfte. Und das ist ein Stepptanz-Musical und das hat mich dazu gebracht, das selber auch zu wollen.
So ist es nicht auch Fred Astaire, Stepptanz?
Stepptanz ist Fred Astaire, genau.
Da sehe ich diese Stelle da in diesem Regen, ne? Singing in the Rain. Du bist in Weimar, in Thüringen aufgewachsen, aber schon mit 10 Jahren bist du da weg. Ist Weimar trotzdem Heimat?
Weimar ist ein ganz wichtiger Teil von mir, genau. Wir sind aber im Zuge der Wende rüber, also 89, da war ich 4,5. Das heißt, also der erste Teil meines Lebens fand dort statt, mit meiner Großmutter, meinem Großvater, die sich um mich gekümmert haben, ein ganz enges Verhältnis, auch ein enges Verhältnis zu den Geschwistern meiner Mutter. Und genau, also ich bin wahnsinnig gerne in Weimar, ich spiele auch gerne in Weimar. Letztes Jahr konnten wir in der großen Weimarhalle spielen, unsere Weihnachtskonzerte. Ja, ist immer was Besonderes.
Dein Vater ist ja schon 1987 in den sogenannten Westen gegangen, also zu einer Zeit, in der eine Öffnung der Mauer noch völlig undenkbar war und das ohne die Familie. Wie war das damals für dich?
Ich habe das eigentlich, diese Dramatik oder den großen Wandel habe ich eigentlich gar nicht so mitbekommen, denn ich fühlte mich total wohl, behütet bei meinen Großeltern. Und der Einzige, der irgendwie erstmal fehlte, war mein Vater, aber ich hatte irgendwie immer die Zuversicht und das Gefühl, ja, man kann sich ja sehen und wir sind ja eine Familie und wir werden irgendwann wieder zusammenkommen. Das war immer mein fester Glaube. Und dann war es dann auch so, dass die Mauer fiel und ich bin mit meiner Mutter über Ungarn geflüchtet. Wir haben da tatsächlich noch über eine Woche verbracht in Ungarn, bis dann die Mauer wirklich fiel. Das heißt, es war auch ein großes Wagnis von meiner Mutter. Ich habe das als Kind natürlich gar nicht so richtig geschnallt, was das bedeutet. Bis es dann zu diesem finalen Moment gekommen ist, tatsächlich, dass sie mit mir über einen Acker abends noch gelaufen ist.
Wirklich, das ist richtig dramatisch.
Ja, genau. Und wir haben Suchscheinwerfer gesehen und sie hat mich gefragt, ob wir weiterlaufen sollen oder nicht. Es hat in Strömen geregnet, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, Mama, wir werden Papa bald wiedersehen. Und dann ist die Mauer aufgegangen.
Und welche Erinnerung hast du noch an diese Zeit oder diesen Moment?
Ich weiß noch, dass ich wahnsinnig müde war von der Reiserei, denn wir mussten über Passau und dann fliegen und alles war neu und ich habe gar nicht begriffen, was das eigentlich bedeutet, dass ich auch meine Großeltern erstmal lange nicht sehen werde, weil ich ein neues Zuhause habe, nämlich das, was Papa uns gebaut hat im Westen Berlins. Und da habe ich viele Jahre gebraucht, um mich so richtig zu setteln, mich zu verwurzeln. Obwohl Papa Gas gegeben hat und alles getan hat, dass wir wieder ne, zusammenwachsen.
Also das klingt so ein bisschen danach, als gab es so eine Art Vereinbarung. Ich gehe erstmal vor und hole euch dann nach. War das so die Idee?
Ich glaube, das war die Idee. Das war so die Absprache. Genau, es war eine relativ starke Entscheidung von meinem Vater, das zu machen, weil ja keiner genau wusste, wann die Mauer nun fallen würde, ob. Und somit hat er uns eigentlich ja zu sich geholt dann.
Mit 14 Jahren hast du bereits deinen ersten Plattenvertrag erhalten. Wie es dazu gekommen ist, erfahren wir nach der nächsten Musik. Und die Musik wird erfahrungsgemäß und traditionell von meinem Gast ausgesucht. Also von dir, Musik, die in deinem Leben eine Rolle gespielt hat. Was hören wir denn jetzt?
Genau, wir hören jetzt einen Song, der ein bisschen die Kapitel meines Lebens beschreibt und vor allen Dingen auch den Anfang. Wir haben ja gerade über Weimar gesprochen und über das Ost-West-Thema. Und da habe ich einen Song geschrieben, der heißt Geschichten.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Sie ist Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin und Texterin. Ella Endlich. Herzlich willkommen zurück auf Radio Potsdam.
Ich freue mich auch. Moderatorin bin ich, ja?
Steht irgendwo. Ist es gar nicht so?
Ja, also ich habe schon mal den einen oder anderen Moderationsjob.
Komm, dann bist du Moderatorin.
Bekommen. Damals, der MDR hat mir ein schönes Format gegeben, Aktion Schwefelhölzchen. Das war was Besonderes.
War das angelehnt an das Mädchen mit den Schwefelhölzern?
Genau. Also das eigentlich das Sterntaler Mädchen. Das war eine schöne Aktion, aber das will ich nur herausfinden, ob ich wirklich eine Moderatorin sein kann.
Hast du noch ein bisschen Gelegenheit. Wir bleiben gleich mal beim Fernsehen. Wer im Jahr 1999 regelmäßig die Harald-Schmidt-Show im Fernsehen verfolgt hat, die ja damals großen Kultstatus hatte, der hat auch Ella Endlich gesehen. Allerdings unter einem anderen Namen, Junia. Damals warst du wie alt?
14 war ich.
14 Jahre alt. Und da ist natürlich die Frage, was war der Grund für die Einladung?
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt einen Song gehabt, der ging echt in die Charts und ging voll ab. Der hieß It's Funny und den hat mein Vater mit seinem Partner Norbert, Neumi Neumann geschrieben. Und ja, wir haben krasse Videos gedreht in Amerika und das Ganze lief auf Viva und auf einmal war das Ding irgendwie geboren und die Nachfrage war da und auf einmal saß ich in der Harald-Schmidt-Show in der Großen und mir war das noch gar nicht so bewusst, was für einen Stellenwert diese Sendung hat und auch so in der Nachbetrachtung, ne, was das eigentlich für ein Ritterschlag war. Und ich habe mich total wohl gefühlt und ich hatte überhaupt gar keine Angst und wenn ich mir das heute angucke, was ich ab und zu tatsächlich mal mache oder weil mich Freunde daran erinnern, dass sie, weil sie es sich angeschaut haben, das gibt mir immer Kraft, das, da ziehe ich was raus, da habe ich das Gefühl, das zeigt mir irgendwie auch den Weg, den ich schon gegangen bin und dass es irgendwie alles richtig war, so bis hierhin.
Kann man machen, ne? Kann man relativ leicht finden, ne? In der heutigen Internetwelt, Harald Schmidt und Junia. Hast du sonst noch Erinnerungen an diesen Auftritt damals?
Ich habe Erinnerungen, ich habe ein tolles, besonderes Ballkleid getragen. Ich habe mir tatsächlich ein Ballkleid angezogen, das war ein silbernes. Und es war so ein Vivian Westwood-Teil, ganz besonders. Und dazu habe ich aber All-Stars, also Turnschuhe kombiniert, auch in Silber. Und ich habe mich total wohl gefühlt. Also so diese, wenn ich mir es heute angucke, denke ich, es sieht so süß aus. Und ich habe einfach da eine gute Zeit gehabt mit dem Harald Schmidt.
Vorausgegangen, hast du ja gerade gesagt, war diese Single und auch das Porträt beim Musiksender Viva. Und damals war ja Musikfernsehen auch noch was ganz Besonderes und Bedeutendes, was ja heute so ein bisschen nachgelassen hat. Und du hast dann sozusagen den ersten Plattenvertrag bekommen. Wie ist das nochmal genau entstanden?
Naja, also es gab damals einfach so, es gab Aaron Carter zum Beispiel, den Bruder von Nick Carter, der war mit 12 schon am Start, ne, und hat mich irgendwie inspiriert und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich würde so gerne einen eigenen Song haben. Und dann haben sie mir den Song geschrieben und 3-4 andere und mein Vater kennt sich natürlich aus und weiß, wo er es hinschicken muss. Und wir haben dann eigentlich binnen von wenigen Tagen 2 Zusagen bekommen. Wir haben nur so ein kleines Video mit rangehangen, wie ich das im Studio so performe. Eigentlich total lässig und auch sehr, sehr lustig, wenn ich mir das heute angucke. Und dann hatte ich einen Deal. Und und dann ging es los in die große, weite Welt mit irgendwelchen Fittings und Klamotten aussuchen in London und in Miami drehen, in L.A. drehen, in der Wüste nachts irgendwie mit 12 Tänzern noch Choreos durchgehen, obwohl ich eigentlich in der Schule hätte sein sollen. Das war eine richtig große, weite Welt, die dann aufgegangen ist.
Glaube ich, eine richtig coole Zeit, ne?
Eine richtig gute Zeit, ja.
Im Oktober 2001 hast du dann nochmal ein Studium begonnen in München, ne? Und warst du an der Bayerischen Theaterakademie? Was war die Idee dahinter?
Naja, die Idee war ja, dass ja diese Popkarriere ganz nett ist, aber dass man doch aus diesen Schuhen herauswächst, ne? Und mir war klar, dass ich gerne in den Performing Arts bleiben will. Tanz, Gesang, Schauspiel, interessiert mich alles. Ich möchte damit was machen, also habe ich gesagt, okay, ein Hochschulstudium, um das zu fundieren, ne? Und vor allen Dingen auch meine Stimme zu finden, die ja bis dato eigentlich nur so eine kleine Naturstimme war. Aber erstmal die Räume aufmachen und durch die Klassik, die du ja als Grundstudium 2 Jahre dann hast, gehen ganz andere Welten auf und ganz andere Räume. Und das Volumen kommt in die Stimme, die Kraft, die Möglichkeit, die Facetten. Und du lernst, also ich habe erstmal für mich kennengelernt, was mir möglich ist und wo ich hinarbeiten kann. Und was mich interessiert, und das war eine höhere Schule, die ganz, ganz wichtig war für erstmal meine Skills und auch natürlich für meinen Kopf. Ne? Ich war ja auch erst 18 dann.
Und die Welten, die sich da aufgetan haben, waren groß. Es waren die Musical-Welt zum einen. Ne? Du hast so West Side Story gemacht, Heidi, der Zauber der Rose, aber auch Oper bei den Bregenzer Festspielen.
Genau.
Theater in Hamburg, Erfurt, das sind ja unterschiedliche Genres. Was passt am besten zu dir von denen, was ich da gerade gesagt habe?
Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich glaube, ich war.
Stelle ich sehr.
Ich war einfach ein Schwamm zu der Zeit. Ich ging von der tollen Akademie ab, August Everding. Da habe ich einfach das Beste mitbekommen, mit in Deutschland die beste Ausbildung, die man haben kann nach 4 Jahren. Und habe ins Schauspiel reingerochen, habe vor allen Dingen das Musical kennengelernt. Ja, Musicalgesang ist ein ganz spezieller, der recht sportlich ist und der viel von der Stimme abverlangt, weil en suite gespielt wird. Und die Technik herzustellen, das überhaupt zu haben, ist eine gute Sache, aber es ist auch wichtig, das wieder loslassen zu können, was man da erlernt hat, um freier zu bleiben und stilistisch irgendwie dahin zu finden, wo es mich dann am Ende eigentlich hingetrieben hat, denn das war das Learning aus dem Ganzen. Ich sage, gut, davon habe ich reingerochen und das, aber was mich jetzt wirklich interessiert, ist ein eigener Song, eine eigene Signatur.
Und dazu kam es ja dann auch, da reden wir auch noch drüber. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, die Frage haben wir jetzt noch nicht so richtig beantwortet, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt nur 3 Wege, Musical, Theater oder Oper, was würdest du verfolgen? Kannst du so sagen?
Also im Opernfach war ich ja nie. Also dann würde ich wahrscheinlich Musical wählen. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Das Ensemble-Gefühl habe ich total genossen. Das ist so mit einer der Punkte, die man da draußen auf dem großen Feld, wenn man Solokünstler ist, am ehesten dann vermisst. Ne? Also man hat dann irgendwann seine Band, aber man hat auch nicht immer seine Band dabei. Ne? Man wird ja auch viel in TV-Sendungen steht man dann, ne? Also macht seine 3 Minuten und sagt noch seine 2 Sätzchen und wartet 5, 6 Tage allein im Hotelzimmer, auf dass es nun endlich losgeht. Also da ist das Gruppengefühl und dieses schöne Theatergefühl, wir machen zusammen etwas, es war ganz stark und habe ich ganz tolle Erinnerungen dran und vermisst das manchmal.
Junia, das war dein erster Künstlername, da warst du im Pop-Genre, im Business unterwegs und war das Verlassen dieses Namens dann auch so ein bisschen Distanzierung davon, dass du sagst, jetzt muss ich irgendwie anders heißen?
Also ein guter Freund von mir, der hat mal zu mir gesagt, diese Junior-Zeit, Junior ist eigentlich gar kein Name, Junior ist ein Zustand. Und das trifft es eigentlich. Ja, das war die Freude an der Musik, das war das überhaupt das Entdecken, da geht was, it's funny, ja, das lag da drin, das hat genau 3 Jahre gedauert, weil dieser Zustand nicht bleibt. Ne? Ich bin da rausgewachsen.
Ella Endlich, warum Ella Endlich?
Naja gut, die meisten denken, das ist erstmal ein total erfundener Name, ist es nicht. Norbert Endlich ist mein Vater. Mir war das wichtig, dass ich mit meinem Vater zusammen, wenn wir hier eine Musikproduktion zusammen haben, unser Studio zusammen haben, zusammen auf der Bühne stehen und Weihnachtsmusik machen, möchte ich ganz gerne den Namen Endlich weitertragen in die Zukunft. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden.
Aber Ella hat ja auch noch eine Bedeutung, ne?
Genau, also das ist liegt in der Familie meines Vaters. Da gab es Ella und Hella und da ist das, ja, habe ich das beides miteinander kombiniert.
Wir hören Musik von Ella Endlich, einen Song, über den wir noch sprechen werden. Ist ja schon fast eine Art Chanson und der heißt Tram in Lissabon.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Herzlich willkommen zurück bei Smürek trifft. Bei mir die deutsche Sängerin, Liedtexterin und Schauspielerin, ja auch ein bisschen Ella Endlich.
Moderatorin, Schauspielerin, Choreografin.
Ist immer was Neues.
Ich bin jetzt auch Schneiderin übrigens.
Wirklich?
Ja, ich bin jetzt gerade dabei und zeichne meine eigenen Bühnenklamotten.
Naja, wenn das nicht Vielfalt ist. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, ich habe sie schon mal gesehen. Und Weihnachten ist irgendwie auch Fernsehzeit. Und es gibt so ein paar Klassiker, die immer wieder laufen, jedes Jahr aufs Neue und immer wieder gut. Dazu würde ich sagen, gehört Der kleine Lord, Dinner for One und 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich kenne unglaublich viele Menschen, die diesen Film immer wieder schauen, jedes Jahr. Und zu diesem Film gehört natürlich auch Musik. Und in der deutschen Interpretation heißt der Titelsong Küss mich, halt mich, lieb mich. Das war dann auch deine erste Single als Ella Endlich, muss geschnitten werden, Ella Endlich. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Also erstmal kannte ich die Melodie, bin ja irgendwie im Osten geboren und das kennt man einfach, man kennt dieses Märchen und Mark Hiller hat einen wunderbaren Text geschrieben, Küss mich, halt mich, lieb mich. Und ich fand das eine tolle Idee, man hat mich angesprochen, das hatte aber auch mit Kontakten zu tun, früher der Plattenfirma. Und Stefan Ulsch hat an mich gedacht und hat gesagt, ne, die war doch jetzt viel im Theater, vielleicht könnte sie auch das Aschenbrödel gut verkörpern. Aber sie kennt auch das Pop-Business, also sie kennt auch, was es bedeutet, ne, damit irgendwie Promo zu machen. Können wir doch einfach als einmaliges Projekt mal ihr vorschlagen. Und so habe ich es gemacht. Ich bin reingegangen ins Studio, habe das 2, 3 Mal durchgesungen. Ich glaube, sie haben den ersten Take genommen. Sie haben es kaum gecuttet. Es war auch ein bisschen Gänsehaut. im Studio, aber ich hätte niemals gedacht, was das auslöst und dass das echt so ein absolutes Kultding wird und ich dann bei Florian Silbereisen in der Fernsehsendung Adventsfest der 100.000 Lichter dieses Ding das allererste Mal spielen werde und danach sofort Goldstatus Phase ist und die Nachfrage dann einfach mega wird nach eigenen deutschen Songs von mir. Also es hat alles verändert und begleitet mich spätestens ab 1. November in jedem Jahr und beschert mir eigentlich immer eine ganz tolle und sehr bewegte Weihnachtszeit.
Das beantwortet die nächste Frage schon, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Ist dieser Segen auch ein bisschen ein Fluch, oft mit diesem Song verbunden zu werden? Ich erinnere mich da so ein bisschen an Romy Schneider, die ihr ganzes Leben ja versucht hat, ihr Sissy-Image so loszuwerden. Ist das vergleichbar?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Romy Schneider-Geschichte mir anschaue, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, interessant, also dass sie ist auch so ein bisschen an dieser Psychologie zerbrochen, ne? Also dieses Prinzesschen weiterführen zu müssen, obwohl sie sich ja auch schon sehr viel weiterentwickelt hatte, auch künstlerisch ganz woanders entwickelt hatte. Und ich würde sagen, so in meinen Endzwanzigern hatte ich manchmal Mühe und Not, dem Image da auch weiterhin gerecht zu werden. Weil in mir auf jeden Fall jemand steckt, der Dinge sagen möchte, Dinge aufschreibt und auch Geschichten erzählen möchte. Und manchmal war ich so ein bisschen überdrüssig, ne? Und dann habe ich mich aber immer wieder besonnen, weil ich gespürt habe, dass in den Konzerten ein magischer Moment ganz, ganz toll ist und den ich selber genieße. Und der passiert mit diesem Song. Es passiert wirklich und es passiert immer. Auch wenn ich es a cappella singe, wenn ich es a cappella in den Kirchen zum Beispiel singe mit den Menschen zusammen, die dann jede Textzeile können. Es ist wirklich so ein Klangkörper und da kriege ich selber Gänsehaut und manchmal habe ich sogar eine Träne im Auge, weil ich denke, was für ein großes Glück das ist, überhaupt so einen Song zu haben, der so viele Menschen bewegt. Und da schaue ich in Gesichter von Rentnern und in das Gesicht eines 6-jährigen Jungs.
Schön. Was meinst du, was eigentlich das Geheimnis dieses Filmes ist? Warum ist der so wahnsinnig populär? Warum gucken den die Leute immer wieder?
Ich liebe diesen Film und ich kann dir gar nicht sagen, ich liebe ihn immer mehr. Je älter ich werde, desto besser wird dieser Film. Diese Art und Weise, die Schauspieler, wie lustig die Story aufgezogen ist, wie stark das Aschenbrödel ist. Also ich habe das auch erst später als Frau richtig geschnallt, was es bedeutet. Man denkt ja immer, das Prinzesschen, das eigentlich Gebrüder Grimm, das arme Mädchen und so. Aber das arme Mädchen weiß sehr genau, wer es ist und stellt dem eitlen Prinzen dieses Rätsel auf, das im Grunde ja nun sagt, kannst du meinen Wert verstehen? Siehst du, wer ich wirklich bin? So und das ist unglaublich stark und ich finde es aktuell. Und deswegen verbinde ich mich damit jedes Mal neu in jedem Lebensalter und ich werde ja noch ein paar Jahre mit diesem Song vor mir haben und es gewinnt immer mehr Bedeutung. Es wird eigentlich immer schöner.
Seitdem ist eine Menge Zeit ins Land gegangen. Du hast viele eigene Alben produziert, 2010 das erste. Wie viele sind es bis jetzt?
Ich glaube, es sind 7.
Bin mir nicht sicher. Und du hast auch einen YouTube-Kanal gegründet, der heißt Lachen, Heulen, Zähneknirschen. Interessanter Titel. Warum heißt der so?
Das nennt sich so das emotionale Abwettern. Ne? Also dieses Projekt ist in der Corona-Zeit entstanden, wo wir alle, viele Künstler, sehr, sehr viel Zeit hatten und auch so ein bisschen verzweifelt sind an dieser Zeit. Zu viel Zeit zum Nachdenken, zu wenig zu tun, zu wenig Interaktion. Und da habe ich mit meinem engsten Team zusammen entschlossen, dass wir was machen und dass ich ganz gerne mit meiner großen Leidenschaft, Texte zu schreiben, Geschichten zu erzählen, einfach die Hintergründe zu den jeweiligen Songs aufarbeite und einfach nochmal auf andere Art und Weise erzähle. Da kam halt einfach keiner zu mir und er hat mich danach gefragt, es gab keine Fernsehsendung, wo ich hätte Dinge erzählen können. Also habe ich sie selber erfunden. Und dazu gehören natürlich auch immer Schmerzmomente im Leben. Ich wollte vor allen Dingen mit Lachen, Heulen, Zähneknirschen nicht nur das Hochpolierte und Tolle, was man in den Fernsehsendungen so sieht, sondern ich wollte irgendwie die Geschichte darunter, die rohe Haut irgendwie auch zeigen, was mich teilweise zu Texten bringt, welche Überlegungen dahinter stehen.
Das ist sehr sehenswert. Ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel ein Video zum Thema Freundschaft. Und da beschreibst du so ein bisschen auch eine Krise, die du hattest, in der du nicht richtig wusstest, wie es weitergehen soll. Und du hast da jemanden getroffen, eher zufällig, der dir dabei geholfen hat, eine Lösung zu finden. Und die hieß dann für dich ganz persönlich Hingabe. Was bedeutet das?
Ja, das ist genau das Wechselspiel. Das war unglaublich stark und kraftvoll. Also erstmal ein schönes Gespräch zu haben mit jemandem, der einem relativ nahe steht oder er muss auch nicht so unbedingt nahestehen, aber ein gutes Gespräch zu haben ist unglaublich, hat unglaublich viel Kraft und man nimmt ganz viel mit daraus. Das hat was mit Zuhören zu tun und Einlassen, wirklich zusammen in dem Moment in diesem Gespräch zu sein. Wer das mal erlebt hat und wer weiß, wie man das mit guten Freunden haben kann, das hat was Aufrichtendes und was Stärkendes. Und ich habe das mit dieser Person so gehabt und habe das nach wie vor. Das ist eine ganz besondere Person für mich. Und der war in der Lage, diese Worte umzukehren. Also da, wo ich Mühe und Not hatte mit Dingen, hat er gesagt, mach daraus Hingabe. Und sofort hat sich die Qualität meines ganzen Tuns verändert.
Und ist aus dieser Krise heraus, die du da ja beschreibst, auch der Wunsch entstanden, und jetzt verrate ich schon was du ja auch noch gemacht hast, was wir auch gleich noch besprechen, ein eigenes Label zu gründen? Also war das so ein bisschen die Idee, sich auch vom Druck der anderen zu befreien?
Ja, genau, das war mir dann einfach ein großes Anliegen, textlich mich zu befreien und auch überhaupt erstmal aufzustellen und zu sagen, da gibt es etwas, darüber kann ich singen und darüber kann im besten Falle eigentlich auch nur ich schreiben. Also ich kann mich mit Autoren und Textern stundenlang hinsetzen und Dinge erzählen. Ich glaube, gute Leute filtern daraus ganz viel und können auch richtig gute Songs schreiben. Ich habe es nur zu wenig erlebt und dann habe ich gedacht, mit so einem Song wie Geschichten, was wir auch schon gehört haben, habe ich tatsächlich erstmal so für mich so ein Opening gemacht, so ein bisschen Brust raus, Ellenbogen raus und sagen, ich kann das, ich kann was schreiben und kann das auch noch präsentieren. Also es war ein bisschen so eine Emanzipation.
Das neue Label heißt Unendlich Musik. Ist es schwerer, als man denkt, so ein Label zu gründen?
Nee, es hat natürlich mit Arbeit zu tun. Und man braucht viele Menschen, die das mit einem zusammentun. Ich kann das natürlich nicht alleine. Wenn ich hier von solchen Aktionen spreche, gehören immer drei, vier Leute dazu, die einem dabei helfen, das ist klar.
Jetzt aber erstmal wieder Musik und wir haben ja eben von drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesprochen. Für die eine Hörerin oder den einen Hörer, der immer noch keine Musik oder Melodie dazu im Kopf hat und noch nicht so richtig weiß, von welchem Titel wir da gerade reden oder geredet haben, dem wollen wir helfen. Wir spielen ihn. Hier ist aus drei Haselnüsse für Aschenbrödel der Titelsong.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir die Sängerin, Liedtexterin, Tänzerin und Schneiderin, habe ich gerade gelernt. Ella Endlich, herzlich willkommen zurück.
Ja, hallo.
Du textest auch Musik selber. Wie kommst du eigentlich auf Ideen?
Die Ideen schreibt das Leben. Die Beobachtung ist das Spannende. Ich habe immer meine Klatte dabei, schreibe mir Textzeilen auf. Manchmal ist richtig gute Werbung, hat auch was Knackiges, das einen inspiriert.
Du beschreibst es ganz schön in einem deiner Videos auf deinem YouTube-Kanal. Auch als es um das Thema Reisen geht, da beschreibst du so schön, wie du in dieser Tram, in dieser alten, die da fährt, in Lissabon sitzt und wie du die Menschen beobachtest. Und daraus ist dann auch ein Song entstanden, richtig?
Genau, die Tram in Lissabon hat im Grunde so ein bisschen dieses Spaziergängerin in einer fremden Stadt zu sein. Da sind wir wieder bei Romy Schneider. Also diese Perspektive, ich schaue mir die Welt an und ich saug das auf. Und ich mache das vielleicht auch alleine. Diese Alleinzeit, Me-Time, hat eine große Qualität und macht unglaublich viel Freude. Und diese Situation in der Tram in Lissabon kann man ja im Grunde auf jede andere Stadt auch transportieren. Mir macht es persönlich einfach wahnsinnig Spaß, mir fremde Kulturen, andere Städte anzuschauen. Und irgendwie ist es mittlerweile so ein Running Theme geworden, dass ich immer mal irgendwo eintauche und davon einfach einen Song mitbringe.
Und die Tram in Lissabon fährt ja, weil es ja auch eine alte ist und weil die Stadt auch so wahnsinnig hügelig, fährt ja immer hoch und runter, ne? Wie das Leben eben.
Richtig, das Leben redet nicht davon. Es kommt mir vor wie die Tram in Lissabon. Das sind die Zeilen aus dem Song. Und genauso kam es mir da irgendwie vor. Ich fand das Bild einfach schön.
Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Wie reist du denn am liebsten privat? Hast du einen Sehnsuchtsort? Suchst du dir jedes Jahr ein neues Ziel aus? Was sind die Qualitäten deines Reisens?
Ich habe immer Sehnsuchtsorte.
Sag mal einen.
Amerika, Matto Pila, in Wyoming, Utah. Ganz besonderer Ort.
Erzähl mal, warum? Also ich frage deswegen, weil ich kenne ihn nicht.
Es ist so ein Berg eigentlich und der wurde von indianischen Stämmen schon gefunden als Kraftort. Und indische Gelehrte wie Sadhguru reisen sogar in einer Vollmondnacht dorthin, um ihr Kehlchakra dort zu öffnen. Das heißt, Menschen, die viel sprechen, die mit ihrer Stimme arbeiten, haben dort eventuell in einer Vollmondnacht die Chance, ja, voll erleuchtet zu werden im Kehlchakra. Das klingt jetzt alles sehr eso, aber irgendwie interessiert mich dieser Ort. Ich finde das sehr spannend und ich glaube, Amerika hat ganz viele dieser magischen Orte. Und man kennt ja nun so ein bisschen, wenn man mal New York war oder L.A. sich mal angeschaut hat, einfach weil es die Bucketlist irgendwie wollte, dann hat man ein Bild von Amerika. Es gibt aber noch irgendwie ein viel, viel tiefgründiges, vielschichtiges Bild. Und das, dieses andere Amerika, dieses alte Amerika, würde ich eigentlich super gerne kennenlernen. Und dann würde ich mir gerne 1-2 Monate Zeit nehmen, wenn man dann schon mal den weiten Weg macht. Ansonsten habe ich mir einen großen Traum schon erfüllt mit damals Sri Lanka, Thailand und Nepal. Ich war im Himalaya. Also diese Reise habe ich über 44 Tage auch alleine gemacht mit einem 8-Kilo-Rucksack. Wirklich in die Berge zu steigen und sich irgendwie so die Welt anschauen.
Gibt es so eine Hauptbotschaft oder eine Essenz, die du mitgenommen hast von dieser Reise? 8 Kilo sind, also das könnte, ja. Also ein Vorschlag, eine Idee, was mir jetzt in den Kopf kommt. Wenig Gepäck im Leben ja auch ganz gut, ne? Wenn man nicht so viel hat, sondern einfach ein bisschen entspannter oder schlanker durch die Gegend geht.
Der erste Gedanke, der Auftakt des Reisens war natürlich, ich möchte weniger brauchen. Es ist einfach, ich bin überladen mit Dingen. Als ich wiederkam, habe ich gemerkt, wie wenig es braucht.
Schöne Bestätigung, ne? Du hast es jetzt auch gerade schon gesagt, das heißt, alleine reisen ist für dich auch eine durchaus attraktive Option.
Ich finde es attraktiv. Mittlerweile muss ich sagen, finde ich mal so 2-3 Tage irgendwo alleine zu sein, mal auszuatmen. Wir hatten das hier im Vorgespräch auch schon. Das ist ein großer Genuss, gerade weil auch mein Kind jetzt gerade da ist und ich keinen Moment verpassen möchte. Es ist ein besonderes Alter. Also liegt diese Zeit des ganz alleine Reisens und über Monate lang irgendwo weg sein, ein bisschen hinter mir. Ich finde es schön, Dinge zusammen zu erleben, mit meinem Partner zusammen, mit meinem Kind, mit meinen Eltern.
Alles zu seiner Zeit. Ne? Du hast ja auch in einem deiner Texte in diesem Song das Schönste. Sagst du, hast du so einen Textteil? Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Das Schönste ist einfach, man braucht einfach Pausen zum Atmen im lauten Orchester des Lebens. Wie gut gelingt dir das? Also gerade jetzt, wir haben ja gerade über dein Kind gesprochen. Ja, ist jetzt 1 Jahr, 2 Jahre?
Genau, 18 Monate.
18 Monate, genau. Wie gut gelingt dir in diesem lauten, das Leben hat ja gern mal, ist ja gern mal ein lautes Orchester, wie gut gelingt dir das, mal eine Pause zu machen, zum Atmen oder überhaupt, wie machst du Pausen?
Also in den letzten 18 Monaten waren die Pausen rar gesät. Wir nehmen das aber auch als eine ganz tolle Zeit wahr, die wir mit dem Kind verbringen können. Und haben jetzt auch in diesem Jahr 2-3 Urlaube gemacht, die wir uns so extra auch eingerichtet haben, ne? um das richtig zu genießen und aufzusaugen, wo das Kind gerade steht, wenn diese Zeit kommt, nicht wieder. Und ich als Künstlerin, muss ich sagen, habe das gelernt, auf mich aufzupassen, ne? Weil es macht kein anderer. Und ich habe eine Stimme, die ist empfindlich, oder Stimmen sind an sich empfindlich, Reisen ist anstrengend. Es muss sich um den Körper gekümmert werden, du brauchst in Abständen einfach mal eine Physiotherapie, wenn du viel reist. All solche Sachen gehören eigentlich zur großen Vorbereitung genauso dazu, wie die großen Momente, die man dann vielleicht im Fernsehen erlebt. Das habe ich gelernt hinzuzufügen. Und ja, je älter man wird, desto bedürftiger wird der Körper natürlich auch. Und ja, es ist für mich immer einprogrammiert.
Und auf sich aufpassen bedeutet ja auch viel zu schlafen oder ausreichend. Wie geht's da gerade so?
Es ist besser geworden. Ja. Gott sei Dank bin ich nicht jemand, der so Augenringe hat und so. Aber es gab schon mal so 2-3 Monate, wo ich so das Gefühl hatte, okay, ich bin eigentlich zu gar nichts in der Lage. Ich bin wirklich, häng komplett in der Kurve. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Tour spielen müsste oder die Verantwortung da vorne hätte, ich wüsste gar nicht, wie ich die tragen soll.
Auf einen Song will ich noch eingehen, der heißt Gut gemacht. Gut gemacht. Wie oft hast du das in deiner Kindheit gehört?
Ich finde Gut gemacht einen ganz wichtigen Ausspruch, der macht alle irgendwie stärker und bekräftigt jeden, der irgendwie versucht, ein Ziel zu erreichen oder der auf etwas blicken und zurückschauen kann. Es gibt einem einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und da wir in dieser Leistungsgesellschaft irgendwie leben und alle irgendwie agieren und uns auch messen und in Konkurrenz sind, und das Musikgeschäft ist Konkurrenzkampf schlechthin, ist das irgendwie wie so eine Art Heilmittel, so eine Heilzauberformel gegen das und für diese innere Zufriedenheit, die es braucht.
Und kannst du es gut? Also kannst du gut zu dir selber sagen, gut gemacht?
Mein Blick hat sich geschärft auf die Dinge und man wird ein bisschen realistischer. Die großen Spitzen, die großen Höhen werden weniger, aber die großen Downs auch, weil man mittlerweile weiß, wo man steht und was man hat und was man kann. Von daher so gerade in der jetzigen Phase meines Lebens so ein gut gemacht, ernsthaft sagen zu können, ist unglaublich viel wert. Und ich hatte jetzt vor 2 Tagen erst ein tolles Telefonat mit meinem neuen musikalischen Leiter Joachim Wolf. Wir hatten zwei so tolle Writing-Tage, wo wir Songs komponiert haben. Da ist tatsächlich eine neue Single hervorgekommen. Und da kann ich tatsächlich sagen, du, das haben wir richtig gut gemacht. Ja, wir haben uns richtig eingelassen, wir waren kreativ, ich habe es gut gesungen, er hat es toll umgesetzt, musikalisch. Das sind Meilensteine, daraus schöpfe ich Kraft.
Letztendlich könntest du ja auch, was du ja vielleicht auch machst, rückblickend oder auf einer Metaebene auf deine Karriere und auf dein Leben gucken, könntest auch einfach sagen, gut gemacht.
Ja, genau.
Ginge auch.
Ja, manchmal ist man so kleinteilig, ne?
Das stimmt. Weihnachten. Ich hatte kurz darüber gesprochen und irgendwie gibt es ja schon so lange wieder die Schoko-Weihnachtsmänner im Supermarkt und irgendwie baut man jetzt draußen ja auch wieder Weihnachten auf. Wenn wir über Weihnachten reden, wie wird bei euch zu Hause Weihnachten gefeiert?
Dadurch, dass wir ja immer Weihnachten auf Tour sind mit unserem Endlich-Weihnachten-Programm, stelle ich eigentlich ab dem 1. Dezember den schönen Weihnachtsbaum auf und wann immer ich dran vorbeilaufe, freue ich mich. Wann immer ich dann mal Pause habe von der Tour oder ein Off-Day, dann ist schon alles schön bei uns und bringt uns in Stimmung. Und ja, wir freuen uns, wenn wir am 22. Dezember in diesem Jahr fertig sind mit der Tour. Vielleicht gibt es noch eine Zusatzshow in Neubrandenburg. Wir wollen schauen, ob das klappt. Ansonsten war das dann wieder ein sehr, sehr bewegter Dezember und ich freue mich auf Ruhe denn.
Jetzt ist natürlich nahezu ein Gesetz, jetzt auch noch zu sagen, wann wir die Tour in Potsdam erleben können. Das ist am 10. Dezember im Nikolaisaal. Und wer da hin möchte, es gibt meines Erachtens jetzt zum Status noch Karten. Ich kann es nur empfehlen. Es wird bestimmt wunderschön. Und das war jetzt leider auch schon die Zeit, die wir hatten. Das war die Zeit mit Ella Endlich, die wie erwartet zu schnell vorbeigegangen ist und die Stunde ist um. Und wir wollen sie beenden mit einem ganz fantastischen Song. Und der Titel heißt
Hand in Hand, das ist meine aktuelle Single. Genau, die ist gerade eigentlich vor dem letzten Monat frisch entstanden. Und ich freue mich sehr auf wieder neue Musik.
Ich sage Dankeschön für die Zeit, liebe Ella Endlich. Danke, dass ich hier sein durfte in deinem Studio. Und für Sie, liebe Hörer, noch der Tipp. Nochmal wiederholt, wenn Sie Ella Endlich sehen möchten, live in Potsdam. Dann am 10. Dezember im Nikolaisaal zur Show Endlich Weihnachten.
Und Sie sollen sich auf jeden Fall schon mal die ersten und zweiten Strophen von O Tannenbaum angucken und Klingglöckchen Klingeling. Denn das singen wir richtig laut mit dem Publikum immer.
Tschüss.
Tschüss.
Radio Potsdam. Smürek trifft.